Heiligung und Wachstum im Glauben anhand von 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 5 bis 11. Diese Verse wollte ich da in diesem Zusammenhang besonders hervorheben. Liebe Geschwister, zu den Grundlagen des Glaubens und der biblischen Lehre gehört der Wille Gottes nach Heiligung seiner Jünger. Weil dies in der heutigen Zeit vielfach abgelehnt, an den Rand gedrängt oder inhaltlich verkürzt wird, ist es umso nötiger, darauf hinzuweisen. Die Bibel enthält eine ganze Reihe von Aussagen zur Heiligung und zu deren Bedeutung für die Gemeinschaft des Gläubigen mit Jesus Christus. Ich werde hier ein paar Stellen nennen, also das können Sie sich halt vielleicht aufschreiben. Ich lese die Stellen jetzt hier nicht einzeln vor, aber ich würde hier folgende Stellen nennen. Römer 13, Verse 13 folgende. 2. Korinther 7, Vers 1. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Titus 2, Vers 12. 1. Petrus 4, Verse 1 bis 3. War zu schnell.
Ja, ja.
Titus 2, Vers 12. 1. Petrus 4, Verse 1 bis 3. Hebräer 12, Vers 14. Auch über die Möglichkeit und Notwendigkeit des Wachstums im Glauben spricht die Bibel des Öfteren, etwa in Epheser 4, Vers 15, vom Heranwachsen in allen Stücken zu Jesus Christus als dem Haupt der Gemeinde und in Hebräer 5, die Verse 12 bis 14, hinsichtlich des Wachstums in der Erkenntnis und des Verständnisses des Wortes Gottes. Ein meines Erachtens wenig bekannter, aber sehr zentraler Abschnitt zur Heiligung und Wachstum im Glauben ist 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 5 bis 11, auf die ich hier eben näher eingehen möchte. Und zwar nicht zuletzt aus dem Grund, weil diese Verse möglicherweise zumindest in ihren Einzelheiten nur wenig bekannt sind. Als erstes möchte ich kurz darstellen, was nach den Aussagen der Bibel die Begriffe heilig und Heiligung bedeuten. Die Bibel sagt von den Gläubigen nicht nur, dass sie vor Gott gerechtfertigt und gerecht gesprochen sind, sondern auch, dass sie heilig bzw. Heilige sind. Da möchte ich einmal folgende Verse nennen. Römer 6, Vers 22, 1. Korinther 3, Vers 17, Epheser 1, Vers 4, Kolosser 1, Vers 22, 1. Petrus 2, Vers 9. Dieser durch das katholische Verständnis von sogenannten Heiligen missverständlich gewordene Begriff hat verschiedene Bedeutungen. An manchen Stellen ist damit das Heiligsein aufgrund der Rechtfertigung gemeint. Das entspricht dem Wortsinn von Hebräisch Kadosh, was für Gott abgesondert oder Gott geweiht bedeutet. Das bedeutet, dass die Gläubigen heilig sind, weil sie zu Gott gehören, von ihm gerecht gesprochen wurden und für ihn in Beschlag genommen wurden. Heiligung und Rechtfertigung sind in dieser Bedeutung der Worte heilig und Heiligung somit nahezu identisch. An anderen Stellen der Bibel besitzen die Begriffe heilig und Heiligung jedoch eine andere Bedeutung, nämlich ein Leben nach dem Willen und unter der Führung Gottes und das Bestreben der Gläubigen, Jesus Christus ähnlicher zu werden und auch das Ergebnis dieses Prozesses, das Fortschreiten in der Heiligung. Gott sagt in vielen Aussagen der Bibel, dass er von den Gläubigen die Heiligung in diesem Sinne erwartet. Auch hier möchte ich einige Verse nennen. Römer 6, Vers 22, 1. Korinther 3, Vers 17, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, Hebräer 12, Vers 14 und 1. Johannes 3, Vers 2. Und um diesen Aspekt der Heiligung geht es auch hier in diesem Textabschnitt im 2. Petrusbrief. Die Heiligung zielt auf vielerlei ab. Ihr Maßstab ist Gottes Gesetz, das heißt Gottes Gebote, wie zum Beispiel die 10 Gebote und die Bergpredigt. Und das Zentrum dieser Gebote ist die Liebe zu Gott. 5. Mose 6, Vers 5, 3. Mose 19, Vers 18, Lukas 10, Vers 27. Dann auch die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, 1. Petrus 2, Vers 17, 1. Johannes 2, Vers 10, 1. Johannes 4, Vers 20. Dann die Liebe zu den Nächsten, 5. Mose 6, Vers 5, 3. Mose 19, Vers 18, Lukas 10, Vers 27. Die Liebe ist ja ein Doppelgebot, die an manchen Stellen in der Bibel auch gemeinsam genannt wird. Das heißt, die Liebe zu Gott und zu den Glaubensgeschwistern und Nächsten. Ja, sogar zu den Feinden. Gott fordert uns ja sogar auf, die Feinde zu lieben, etwa in Matthäus 5, Vers 44. Auch andere Dinge wären noch zu nennen, ohne Unterlass zu beten, intensives Bibelstudium zu betreiben, die Bereitschaft, über jede erkannte Sünde Buße zu tun, Unrecht und Leiden um Christi willen zu ertragen. In seinem zweiten Brief schreibt Petrus in Kapitel 1 in den Versen 5 bis 11 Folgendes. Da möchte ich diese Verse einmal vorlesen, um die es hier in besonderer Weise geht. 2. Petrus 1, Verse 5 bis 11. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Petrus hatte zuvor in Vers 4 geschrieben, dass Jesus Christus seiner Gemeinde überaus große und kostbare Verheißungen gegeben hat. Petrus spricht in seinen beiden Briefen an die bedrängten Gemeinden in Kleinasien von den Verheißungen, die Gott seiner Gemeinde geschenkt hat und das ewige Ziel, auf das der Glaube gerichtet ist, um ihnen vor Augen zu stellen, dass dies das Wichtigste ist, auf das es ankommt. Es ist die ewige Gemeinschaft mit Gott und Jesus Christus im Himmel, die Gott seinen Kindern als ihr geistliches Erbe verheißen hat. Das sind Ziele, die zwar hier und jetzt noch unsichtbar sind und vielen, vielen Ungläubigen als sinnlose Vertröstung erscheinen, die aber für die Gläubigen im Glauben dennoch real sind. Das lesen wir etwa in Hebräer 11, in den Versen 1 bis 3. Und darauf soll das gesamte Leben des Gläubigen und der Gemeinde Jesu ausgerichtet sein und nicht auf irdische Ziele wie Geld, Besitz, Erfolg, Ansehen oder auch Vergnügen und Unterhaltung. Die Sorgen und Freuden, ja sogar auch das Leiden in dieser Welt, sind nach den Aussagen der Bibel unbedeutend gegenüber der ewigen Herrlichkeit. Das können wir in Römer 8, Vers 18 und in 2. Korinther 4, Verse 16 bis 18 lesen. Weil diese Welt und ihre Sorgen und Freuden und Leiden zeitlich begrenzt sind, die Gemeinschaft mit Gott im Himmel aber ewig ist. An diesem Punkt hat sich die Gemeinde Jesu, jedenfalls im Westen, sehr oft von dieser Rangordnung und der Ziele und Werte entfernt. Zum Teil aufgrund des schon seit Jahrzehnten bestehenden Wohlstandes, nicht zuletzt aber auch deshalb, weil die Leiter und Lehrer der Gemeinde oftmals falsche Schwerpunkte setzen, wichtige Aussagen der Bibel verkürzen oder an den Rand der Verkündigung drängen. Petrus knüpft an diese Verheißungen an, wenn er mit den Mahnungen unseres Textabschnitts fortsetzt. Das bedeutet auf der einen Seite, dass die Heiligung von Gott nicht als bloße zu erfüllende Pflicht angesehen wird, sondern im Zusammenhang mit der Verheißung des herrlichen Zieles steht. Auf der anderen Seite bedeutet das aber, dass dieses Ziel nicht ohne Heiligung erreicht werden kann und damit auch nicht ohne das Festhalten und das Wachstum in den 8 Punkten, die in unserem Textabschnitt erwähnt sind. Es verhält sich eben nicht so, dass wir das ewige Ziel auch dann erreichen würden, wenn wir die Heiligung vernachlässigen und in Ungehorsam gegen Gott und im Eigenwillen leben. Auch darauf wird heute sehr oft leider kaum noch hingewiesen. Als nächstes werde ich auf die 8 Gesichtspunkte der Heiligung näher eingehen, die Petrus in unserem Textabschnitt aufzählt. Zunächst ist festzustellen, dass Petrus nicht mit einem dieser Punkte beginnt, sondern dass er schreibt, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Das bedeutet, dass die Gläubigen bei der Befolgung dessen, was er schreibt, nicht nachlässig und halbherzig sein dürfen, sondern dies mit ganzem Einsatz tun sollen, ebenso wie der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 12, Vers 14 auffordert, der Heiligung nachzujagen, sie also mit ganzem Einsatz und nicht nachlässig zu betreiben. Und das setzt voraus, dass wir wissen, dass dies erforderlich ist und dass wir in einer beständigen, engen Gemeinschaft mit Jesus Christus leben und bereit sind, seinen Willen zu tun und uns nicht durch festgehaltene Sünde oder andere Dinge von der Nachfolge ablenken lassen. Jedoch darf niemals vergessen werden, dass die Errettung eines Menschen niemals aufgrund seiner Werke, auch nicht aufgrund seiner Heiligung oder seiner Frucht des Glaubens gewirkt wird, sondern nur durch das Sühnopfer Jesu am Kreuz. Heiligung und Glaubensgehorsam erfolgen als Dankbarkeit für die geschehene Erlösung, aber nicht, um dadurch die Erlösung zu erlangen. Das wäre Werkgerechtigkeit. Als erstes nennt Petrus dann den Glauben, den er als Ausgangspunkt bei der Gemeinde voraussetzt. Gemeint ist auch an dieser Stelle kein Vermuten und auch kein theoretisches Fürwahrhalten irgendwelcher Tatsachen, sondern ein gläubiges Vertrauen auf Jesus Christus als Heiland und Erretter und auf die Wahrheit des Wortes Gottes und die sich daraus ergebende persönliche Beziehung zu Jesus. Diese Beziehung muss beständig gepflegt werden durch Bibellesen, Gebet, Gemeinschaft und Glaubensgehorsam. Jeder, der seinen Herrn Jesus Christus wirklich liebt, wird das aber nicht gezwungenermaßen, sondern gerne tun. Und doch wissen wir anhand der Bibel, dass es Kräfte gibt, die uns davon ablenken wollen und damit oft auch Erfolg haben, nämlich das Fleisch, das heißt unser altes Wesen, die Welt und der Teufel. Und gegen diese Kräfte muss der geistliche Kampf geführt werden, von dem etwa Paulus im Epheser 6 in den Versen 10 bis 17 spricht. Auch dies berührt sich mit den Aussagen unseres Textabschnittes, wäre aber ein eigenes Thema. Diesen Glauben sollen die Gläubigen mit der Tugend verbinden. Damit ist aber keine menschliche Tugend gemeint, das heißt keine menschliche Eigenschaft oder Leistung, sondern der Glaubensgehorsam, der den Gläubigen willig und bereit macht, in jeder Situation das von Gott Gewollte zu tun. Dazu ist als erstes das klare Erkennen des Willens Gottes notwendig, aber auch die Bereitschaft, ihn jederzeit zu tun. Die Kraft zum Wollen und zum Vollbringen kommt aber nicht aus uns heraus, sondern von Gott, wie Paulus in Philipper 2, Vers 13 sagt. Damit ist ein sehr weites Gebiet umfasst, denn der Glaubensgehorsam erstreckt sich auf alle Bereiche des Lebens des Gläubigen, auf sein Denken, Reden und Handeln, auf den Kampf gegen die Sünde und vieles andere mehr. Es wird in unserem Abschnitt somit als erstes deutlich, dass der Glaube nicht für sich allein bestehen kann, sondern Auswirkungen haben muss, die sich auf das gesamte Leben des Gläubigen erstrecken, so wie Jakobus in seinem Brief in Kapitel 2, Vers 20 sagt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und dass ein solcher Glaube ohne Werke nicht zu erretten vermag. Jakobus 2, Vers 14. Der Glaube, der sich nur auf Vertrauen gründet, aber keine Auswirkungen zeigt, wird verworfen, hat jemand einmal geschrieben. Als nächstes nennt Petrus die Erkenntnis, die sich mit der Tugend verbinden soll. Es ist damit nicht in erster Linie die Gabe der Erkenntnis gemeint, die nicht jedem Gläubigen gegeben ist und die einige Gläubige zu einem tiefen und umfassenden Verständnis schwieriger Schriftstellen und schwieriger biblischer Zusammenhänge befähigt, sondern die Erkenntnis des Willens Gottes, aber auch das allgemeine Verständnis des Wortes Gottes, in dem jeder Gläubige wachsen soll, nicht nur diejenigen, die die Gabe der Erkenntnis haben. Und das bedeutet, dass jeder Gläubige intensiv Bibelstudium betreiben soll. Er soll in der Kenntnis des Wortes Gottes wachsen, aber es auch betend lesen, um Gottes Willen für sein persönliches Leben besser zu erkennen. Nicht zuletzt soll eine gründliche Kenntnis der Bibel die Gemeinde Jesu davor bewahren, sich von Irrlehre verführen zu lassen, wie Paulus etwa in Epheser 4, Vers 14 schreibt. Und wir müssen bestrebt sein, die ganze Bibel zu erforschen, um den ganzen Ratschluss Gottes zu erkennen und zu verstehen. Wir dürfen uns nicht nur mit solchen Bibeltexten befassen, die uns angenehm oder die uns geläufig und bekannt sind. Wie sehr wird demgegenüber heutzutage die Bedeutung biblischer Erkenntnis abgewertet und eine Einheit um jeden Preis propagiert, die nicht mehr zwischen biblischer Lehre und Irrlehre unterscheidet. Wie oft wird fast nur noch über Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit gesprochen und entsprechende Bibelstellen werden oft und umfassend ausgelegt, während biblische Themen und Aussagen, die von Gottes Gerechtigkeit und Gericht und von der Notwendigkeit von Bekehrung, Buße, Heiligung und Nachfolge sprechen, weitgehend ausgeblendet werden. Das Gleiche gilt für den gesamten Bereich biblischer Prophetie, Endzeitlehre, Antichrist und Wiederkunft Jesu. Aber noch wichtiger als das Wachsen in biblischer Erkenntnis ist das Wachstum im Glaubensgehorsam, das heißt nach dem erkannten Wort Gottes zu handeln. Je größer die Erkenntnis ist, umso größer ist auch die Verantwortung des einzelnen Gläubigen. Und gerade in unserem Text sehen wir auch, wie das Wachstum in den verschiedenen Bereichen des Glaubens und der Nachfolge Hand in Hand geht, aufeinander aufbaut und sich miteinander verbindet. Die Erkenntnis soll sich mit der Selbstbeherrschung verbinden. Es handelt sich hier um das gleiche Wort, das in Galater 5, Vers 22 als Frucht des Geistes erwähnt ist. Damit ist zum einen gemeint, dass sich der Gläubige nicht von seinem alten Wesen leiten lassen darf. Er darf sich also nicht von Gefühlen wie Zorn, Ärger, Stolz, Geltungsdrang, gekränkt sein und sündhaften Begierden beherrschen lassen. Auch Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Und in Kolosser 3, Vers 8 schreibt er, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Der Geist, der in den Gläubigen wohnt, ist nicht nur ein Geist der Liebe und der Kraft, sondern auch ein Geist der Zucht oder der Besonnenheit, je nach Übersetzung. 2. Timotheus 1, Vers 7. Zum anderen bedeutet Selbstbeherrschung, dass der Gläubige Versuchungen und Verlockungen zurückweisen und überwinden muss, die ihn daran hindern können, das ewige Ziel zu erreichen. Jesus selbst spricht in Matthäus 13 in den Versen 7 und 22 von Dornen, die die gute Saat ersticken. Und damit sind die Sorgen und Freuden des Lebens und der Reichtum gemeint, sowie das Verlangen nach vielerlei Dingen, die den Gläubigen von der Nachfolge ablenken und die dazu führen können, dass er sich an sie verliert und in Lauheit fällt. Das können vielerlei Dinge sein, nicht nur Geld und Besitz, sondern auch Hobbys und Freizeitbeschäftigungen. Und es gibt Dinge, die für den einen Christen gefährlich sind und für den anderen nicht. Als nächstes nennt Petrus das standhafte Ausharren. Es genügt nicht, einmal in der Nachfolge und im Glaubensgehorsam zu stehen und eine Zeit lang Selbstbeherrschung zu üben, denn Gott will, dass wir darin bleiben und nicht nachlassen und nicht zurückweichen. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Bibel spricht an vielen Stellen von der Möglichkeit, dass Christen die Nachfolge aufgeben und wieder in Sünde leben oder die Welt liebgewinnen oder Jesus verleugnen, sich von Irrlehre verführen lassen oder gar von Jesus Christus abfallen. Auch hier möchte ich einige Stellen nennen. Galater 5, Vers 4, 2. Timotheus 2, Vers 13, Hebräer 6, Verse 4 bis 6, Hebräer 10, Vers 39, 2. Petrus 2, Vers 22. Die Bibel sagt auch, dass diejenigen, die das tun, wieder verloren gehen. Matthäus 18, Verse 21 bis 35, Matthäus 25, Verse 1 bis 13, Johannes 15, Vers 6, Hebräer 6, Verse 4 bis 6, Hebräer 10, Verse 26 bis 31, Offenbarung 3, Vers 16 und noch viele andere Verse und Bibelstellen gibt es da, die das sagen. Dieses standhafte Ausharren ist allerdings nicht immer einfach, etwa unter schwierigen beruflichen oder familiären Verhältnissen, bei dauerhaften Schmerzen und Krankheiten und vor allem in Zeiten der Verfolgung, wenn ein Christ die Möglichkeit hat, sämtlichem Verfolgungsleiden wie Folter und Inhaftierung oder sogar Hinrichtung oder der Verfolgung seiner Familie dadurch entgehen kann, dass er Jesus Christus verleugnet, indem er ihm absagt. Deshalb ermahnt das Neue Testament nicht nur in unserem Text, sondern auch an anderen Stellen zu Geduld und Ausdauer. Römer 5, Verse 3 bis 5, Hebräer 10, Verse 36 bis 38, Jakobus 1, Vers 4 nenne ich hier nur mal. Auch im ersten Petrusbrief tut Petrus das, in Kapitel 1, Vers 7, mit folgenden Worten: Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Denn auch die Gemeinden in Kleinasien, an die Petrus seine beiden Briefe richtete, waren von einer christenfeindlichen Umgebung schwer bedrängt. Diese Ausdauer, das geduldige Ertragen von Leiden und das Festhalten an Jesus Christus ist uns aber nicht aus eigener Kraft möglich. Aber die nötige Kraft wird uns von Gott geschenkt, wenn wir ihn darum bitten. Wichtig ist dafür auch die Stärkung durch Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, sei es in der persönlichen Begegnung oder in der Fürbitte. Hingegen kann Einsamkeit auf das Glaubensleben lähmend wirken, was sogar bei Elia der Fall war, worüber wir ja heute Nachmittag in unserem Vortrag von Bruder Sven Barth hören werden und was wir lesen können in dem Abschnitt im ersten Buch der Könige in Kapitel 19. Heute ist es oftmals leider so, dass Gläubige keine Gemeinschaft mit Geschwistern finden, die auf dem gemeinsamen biblischen Boden stehen und mit denen ein brüderlicher Austausch und gegenseitige Auferbauung und Korrektur möglich ist, weil eben viele Christen sich von diesen Grundlagen entfernt haben und ja, man würde mit denen, die Gemeinschaft wäre nur oberflächlich, weil die Betreffenden ja diese Grundlagen nicht mehr kennen oder nicht mehr akzeptieren. Umso dankbarer können wir für Konferenzstätten wie Haus Sonnenblick sein und für die Gemeinschaft, in der wir jetzt hier zusammenkommen. Petrus erwähnt dann die Gottesfurcht. Damit ist die Ehrfurcht vor Gott gemeint und das Bewusstsein, dass Gott bei aller Liebe und Barmherzigkeit und obwohl wir seine Kinder sein dürfen, dennoch immer Gott und Herr bleibt, der von seinen Kindern Glaubensgehorsam verlangt und keine Sünde und keine eigenwilligen, gottfernen Wege toleriert. Und das muss auch zu der Bereitschaft der Gläubigen führen, über jede erkannte Sünde Buße zu tun, weil nur dadurch die Beziehung zu Gott bestehen bleibt. Auch dieses Bewusstsein darf niemals verloren gehen, sondern soll ebenso wie Glaube, Erkenntnis, Selbstbeherrschung und all das, was in unserem Textabschnitt genannt ist, im Laufe des Glaubenslebens immer mehr vertieft werden. Je enger die Gemeinschaft mit Gott ist, umso mehr wächst auch die Erkenntnis Gottes, die Bereitschaft, sich von Gott führen und leiten zu lassen und damit auch die Gottesfurcht. Umso mehr wächst auch das Wissen um den unschätzbaren Wert des Lebens in der Nachfolge und dessen Ziel. Auch das muss in unserer Zeit unbedingt gesagt werden, in der zumeist nur noch die Liebe Gottes verkündigt und Sünde verharmlost wird und verkannt wird, dass es für den Gläubigen darum geht, Jesus als seinem Herrn nachzufolgen und seinen Willen zu tun und bereit zu sein, dafür auch Nachteile, ja sogar Verfolgung zu erleiden. Oft wird demgegenüber heute versucht, seine eigenen Pläne durchzusetzen und Gottes Segen für die Verwirklichung dieser Ziele zu erbitten. Andererseits sagt uns die Bibel aber auch, dass wir keine Furcht vor Gott im Sinne von Angst vor Strafe haben sollen, wenn wir in einer ungestörten Beziehung der Liebe und des Glaubensgehorsams zu Gott stehen. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief im Kapitel 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, der ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Die Aussagen unseres Textabschnittes gehen dann als erstes zur Bruderliebe über. Es steht im griechischen Urtext an dieser Stelle Philadelphia und das hängt mit Philos, Freund, zusammen. Und gemeint ist somit das freundliche, herzliche Verhalten zum Bruder. Daneben gibt es auch eine andere Form der Liebe, nämlich die Agape-Liebe. Das ist eine Liebe, die Gottes einzigartigem, bedingungslosem Lieben entspricht. Diese Art von Liebe ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen und sie ist die Grundfrucht des Geistes. Und auch sie gilt dem Bruder und der Schwester, wie wir in 1. Johannes 3, Vers 14 lesen können. Dass eine solche Liebe zu den Geschwistern nicht selbstverständlich ist, lesen wir etwa in 1. Johannes 3, Vers 15, wo Johannes feststellt, dass es möglich ist und auch tatsächlich geschieht, dass ein Gläubiger seinen Bruder nicht liebt, sondern sogar hasst, und er schreibt, dass ein solcher Christ einem Mörder gleichsteht und kein ewiges Leben hat. Und der Hass in diesem Sinne ist auch nicht erst eine heftige emotionale Feindschaft zu verstehen, sondern bereits Gleichgültigkeit kann in Abneigung und Ablehnung übergehen und dies steht bereits dem Hass gleich. Allerdings wird die Gemeinde Jesu in dieser Welt in der Bruderliebe nicht vollkommen sein, so wie sie auch ansonsten in der Heiligung nicht vollkommen sein wird, sondern immer wieder der Sündenvergebung bedarf. Paulus ermahnt die Thessalonicher im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Verse 9 bis 10. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Petrus lässt es aber nicht bei der Ermahnung zur Bruderliebe bewenden, sondern er ermahnt zuletzt allgemein zur Liebe. Damit ist nicht die humanistische Allerweltsliebe gemeint, bei der jeder Mensch die Gesamtheit aller anderen Menschen auf der Welt lieben soll, was auch gar nicht möglich wäre. Gemeint ist vielmehr die Liebe zu den Nichtgläubigen, zu den Menschen, die nicht Bruder oder Schwester sind. Es geht dabei um die Nächstenliebe und um die Feindesliebe. Nächster ist jeder, der die Hilfe eines anderen benötigt und dem der betreffende Christ helfen kann. Wir sehen das etwa am Gleichnis von dem Mann, der unter die Räuber gefallen war, Lukas 10, Verse 25 bis 37, und dem der barmherzige Samariter die notwendige Hilfe und Pflege leistete. Die Nächstenliebe zielt auf das Wohl, aber auch auf das Heil des Nächsten ab. Wenn Christen einem anderen helfen, werden sie das im Allgemeinen auch mit einem Glaubenszeugnis in irgendeiner Form verbinden. Auch Fürbitte und die Bitte, dass ein bestimmter Mensch zu Jesus Christus finden möge, ist Nächstenliebe. Auch die Nächstenliebe versteht sich nicht von selbst, wenn sie Zeit, Kraft und Mühe und vielleicht auch Geld kostet oder wenn der Nächste einem unsympathisch ist. Wir alle werden gewiss unser Leben lang unvollkommen darin bleiben, aber dennoch sollen wir ernsthaft bestrebt sein, so gesinnt zu sein und entsprechend zu handeln. Feindesliebe ist die vergebende Liebe gegenüber Menschen, die dem Gläubigen Böses getan haben. Das können Menschen der näheren Umgebung, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder der Familie sein, aber auch Christenverfolger in christenfeindlichen Staaten. Auch die Feindesliebe wird von Jesus geboten. Matthäus 5, Vers 44, Lukas 6, Vers 35. Zur Feindesliebe gehört es auch für die Verfolger und Feinde zu beten. Matthäus 5, Vers 44. Der Grund dafür, dass Jesus seinen Kindern Feindesliebe gebietet, liegt darin, dass diese so gesinnt sein sollen wie er. Und Jesus hat auch uns geliebt, als wir als Ungläubige noch seine Feinde waren. Römer 5, Verse 8 und 10. Und er hat uns zu sich gezogen, anstatt uns zu strafen und zu verdammen. Und auch wenn wir als Gläubige gesündigt haben, hat Gott uns unsere Sünden vergeben, wenn wir Buße getan haben. Und er hat uns nicht mit Verdammnis gestraft, wie wir es verdient gehabt hätten. Um so handeln zu können, wie Petrus es in unserem Textabschnitt beschreibt, ist es als erstes nötig, dass wir uns dessen bewusst sind und bleiben, was Gott von uns als seinen Kindern und Jüngern verlangt. Für Oberflächlichkeit und Nachlässigkeit im Glaubensleben ist da kein Raum. Auch an anderer Stelle sagt Jesus, dass wir unsere Lichter brennen und unsere Lenden gegürtet haben sollen. Lukas 12, Vers 35. Und dass dies in der Endzeit, in der wir jetzt immer mehr stehen, umso mehr gilt. Römer 13, Verse 11 bis 14. Denn die Mächte werden immer stärker, die uns von Jesus wegziehen wollen. Und das reicht bei uns in Deutschland von geistlicher Verführung und lehrmäßiger Vermischung bis hin zur zunehmenden öffentlichen Ausgrenzung und Diffamierung. Die Lenden gegürtet haben bedeutete im Altertum das Hinaufziehen und Befestigen des langen Oberkleides, um sich für einen Gang, für eine Arbeit oder auch für einen Kampf zu rüsten. Christen sollen also von ihrer geistlichen Haltung her immer wach und einsatzbereit sein. Die Lichter sollen angezündet sein, wenn der Herr in der Nacht kommt, um ihm entgegengehen zu können. Auch das werden wir wohl immer wieder von Neuem lernen müssen. Eine ganze Kette von Wesenszügen des neuen Lebens wurde uns in diesen Versen vor Augen gestellt. Es ist bedeutungsvoll, dass diese Kette mit dem Glauben beginnt und mit der Liebe endet. Denn von Glaube und Liebe ist alles umfasst. Aber unser Textabschnitt endet nicht mit diesen Versen. Petrus sagt in Vers 8 als erstes, dass das geistliche Leben der Gemeinde nicht träge und unfruchtbar ist, wenn das alles vorhanden ist und wächst, was dort genannt wird. Es geht hier nicht um eine bloße glaubensmäßige Erkenntnis ohne eine Veränderung des Lebens, und schon gar nicht um eine falsche und eingebildete Erkenntnis, wie es die Gnosis lehrte, sondern es geht um einen Glaubensgehorsam, der alle Bereiche des Denkens und Lebens umfasst. Wir werden Jesus Christus immer besser erkennen und in der Gemeinschaft mit ihm wachsen, wenn wir ihm treu nachfolgen. Allerdings gehört dazu auch ein Wachstum an Erkenntnis und Verständnis des Wortes Gottes. Aber Petrus weiß, dass die geistliche Entwicklung bei einzelnen Gläubigen und bei ganzen Gemeinden, etwa in Korinth, in Galatien, in Laodicea, auch anders verlaufen kann. Wir sehen an diesen Beispielen auch, wie Fehlentwicklungen in ganz unterschiedlicher Weise entstehen können. In Galatien wollten die Gläubigen wieder durch das Einhalten des Gesetzes gerecht werden. In Korinth herrschten Unmoral, Streit und Machtkämpfe und die Gemeinde in Laodicea wird von Jesus zur Zeit der Sendschreiben als lau bewertet. Selbst der einstmals guten Gemeinde von Ephesus muss Jesus vorwerfen, dass sie die erste Liebe zu ihm verlassen hat, obwohl vieles Gute in ihr noch vorhanden war, was er auch nicht verschweigt. Petrus spricht hier von der Gefahr, dass Gemeindeglieder nicht in den von ihm genannten Punkten ihres Glaubenslebens wachsen. Dass sie also im Laufe ihres Christenlebens diese Punkte oder vielleicht auch nur einige oder einen einzigen vernachlässigen. Das kann dadurch geschehen, dass sie einen oder mehrere Bereiche ihres Lebens im Laufe der Zeit der Herrschaft Jesu entziehen und auf diesen Gebieten wieder nach ihrem eigenen Willen leben. Das kann auch bedeuten, dass sie über erkannte Sünden keine Buße mehr tun und an diesen Sünden festhalten. Das kann bedeuten, dass sie sich nicht mehr oder nur noch, dass sie nicht mehr oder nur noch wenig in der Bibel forschen oder sich von Irrlehren verführen lassen. Es kann auch bedeuten, dass sie es mehr und mehr an Selbstbeherrschung fehlen lassen und Wünschen und Begierden nachgeben, die das geistliche Leben ersticken, oder dass sie gegen Gottes Führung murren und mit Gott hadern. Und schließlich kann es bedeuten, dass ihre Liebe zu den Geschwistern oder zu den Ungläubigen nachlässt und erkaltet. Oder sie vermögen ihre Feinde und Verfolger nicht mehr zu lieben und für sie zu beten, sondern sie hegen Groll, wollen Böses mit Bösem vergelten oder sie wünschen ihren Beleidigern und Verfolgern die Strafe Gottes an. Petrus macht hier deutlich, dass es sich dabei nicht um Nebensächlichkeiten handelt. Er bezeichnet solche Fehlentwicklungen auch nicht als einen mehr oder weniger entschuldbaren Irrtum, sondern er nennt diejenigen, bei denen dieses Wachstum fehlt, in Vers 8 blind, in Vers 9 nennt er sie blind und kurzsichtig. Blind ist der, der gar nichts mehr sieht, kurzsichtig der, der nur noch wenig und nur noch das Allernächste sieht und auch das vielleicht nur undeutlich. Solche Christen sind deshalb blind, weil sie vergessen haben, dass Jesus Christus ihnen bei der Bekehrung ihre Sünden vergeben und sie zugleich gereinigt, das heißt innerlich erneuert und zu einem Leben der Nachfolge fähig gemacht hat. Es genügt nicht die einmalige Lebensübergabe an Jesus Christus, denn er will Herr des gesamten Lebens sein und auch bleiben. Geistliche Blindheit bedeutet in der Bibel immer, von Gott getrennt zu sein. Denn der Blinde lebt in der geistlichen Finsternis. Er erkennt Gott und seinen Willen nicht mehr und folgt letztlich seinem eigenen Ich und dem Feind Gottes. Mag er auch nach außen hin Gott und Jesus als Herrn bekennen. So bezeichnete Jesus etwa die Pharisäer des Öfteren als blind. Etwa in Matthäus 23, Verse 16, 17, 19 und 24 oder in Johannes 9 in den Versen 39 bis 41. Auch der Gemeinde in Laodicea muss Jesus sagen, dass sie blind, arm und entblößt ist. Offenbarung 3, Vers 17. Weil sie aufgrund ihrer Selbsttäuschung und Selbstüberschätzung nicht erkennt, wie es geistlich wirklich um sie bestellt ist. Es handelt sich dabei also bei geistlicher Blindheit um einen sehr ernsten Zustand. Und der betrifft wahre Christen und nicht etwa Namenschristen, denn diesen sind ihre Sünden nie vergeben worden und sie sind nie von ihren Sünden gereinigt worden. Und das sagt Petrus ja aber von den Betreffenden. Deshalb können da keine Namenschristen mit gemeint sein. Es kann also keine Rede davon sein, dass die Bekehrung automatisch das Treubleiben bewirkt und auch nicht, dass es auf die Treue des Gläubigen nach seiner Bekehrung nicht mehr ankäme. Es gibt zwar Ausleger, die sagen, wenn diese Menschen von Petrus als blind und kurzsichtig beschrieben werden, so würde das nur bedeuten, dass diese Menschen am Ende ihres Lebens bittere Reue empfinden und nur wie durchs Feuer gerettet werden. Das schreibt sogar ein Ausleger wie Martin Lloyd-Jones, aber das entspricht jedoch nicht der biblischen Wahrheit. Denn jemand, von dem Gott sagt, dass er geistlich blind ist, befindet sich in einem Zustand der Trennung von Gott und damit der Verlorenheit. Eng damit zusammenhängen die Aussagen des Petrus in dem folgenden Vers. Dort fordert er die Gläubigen auf, durch das Festhalten an dem, was er zuvor gesagt hat, ihre Berufung und Auserwählung festzumachen. Das Wort Berufung hat in der Bibel eine Vielzahl von Bedeutungen. Es kann damit die Berufung zu einem bestimmten Auftrag oder Dienst gemeint sein. Die Berufung kann sich aber auch auf das Heil und die Errettung beziehen. Aber auch in diesem Zusammenhang gibt es zwei verschiedene Bedeutungen. An manchen Stellen der Bibel ist damit nur die Möglichkeit gemeint, errettet zu werden. Das heißt, ist zum Heil dann berufen, wenn er die rettende Botschaft zu hören bekommt. So verhält es sich zum Beispiel in Matthäus 22, Vers 14, wo es heißt, denn viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. An anderen Stellen aber bedeutet Berufung die Erwählung zum Heil. Und dies ist auch an dieser Stelle gemeint. Denn Berufung und Erwählung werden ja auch hier in direktem Zusammenhang genannt. Petrus will also sagen, dass die Gläubigen ihre Erwählung zum Heil festmachen sollen, indem sie die Mahnungen und Anweisungen befolgen, die er hier gegeben hat in Bezug auf die Nachfolge, die Heiligung und das Wachstum im Glauben. Und ja, der Calvinismus behauptet zwar, dass die Erwählung zum Heil auf einer vor Ewigkeit erfolgten grundlosen Erwählung des Betreffenden durch Gott beruhe, während die anderen Menschen sich nicht bekehren können. Allerdings ist diese Auffassung falsch, das erwähne ich hier nur am Rande. Näheres zur Auseinandersetzung mit der Rechtfertigungslehre des Calvinismus habe ich auch in meinem Büchlein »Was sagt die Bibel zur Rechtfertigung und Heiligung?« geschrieben, von dem ich einige Exemplare mitgebracht habe, die draußen auch ausliegen auf dem Büchertisch. Die Bibel lehrt demgegenüber, dass die Gläubigen in Jesus Christus erwählt sind, und das sind sie dann, wenn sie auf den Anruf Gottes, mit dem er sie erweckt und von ihrer Sünde und Verlorenheit überführt hat, Buße über ihr sündhaftes Wesen und über ihre Sünden getan haben und ihr Leben Jesus Christus übergeben haben und von ihm wiedergeboren wurden. Aber selbst wenn man das calvinistische Verständnis von Erwählung ablehnt, wäre immer noch zu klären, was das Festmachen der Berufung und Erwählung zu bedeuten hat, wie das zu verstehen hat. Geht man davon aus, dass ein Christ nicht mehr verloren kann, was nicht nur von den Calvinisten vertreten wird, so würde dies bedeuten, dass jeder Christ durch seinen Lebenswandel, der das umfasst, was in unserem Textabschnitt genannt ist, das heißt durch seine Treue in der Nachfolge, gleichsam beweist oder bestätigt, dass er tatsächlich zu den Erwählten gehört und kein bloßer Namenschrist ist. Geht man hingegen zu Recht davon aus, dass ein Christ wieder verloren gehen kann, so bedeutet dies, dass jeder, der sich zu Jesus Christus bekehrt hat und von ihm wiedergeboren wurde, von Gott erwählt wurde. Jedoch kommt es dann darauf an, dass diese Erwählung bleibend ist, da die Möglichkeit besteht, die Rechtfertigungsgnade und damit auch die Erwählung wieder zu verlieren. Nur die bleibend Erwählten erlangen das ewige Ziel der Gemeinschaft mit Gott, während diejenigen, die sich im Lauf ihres Lebens von Jesus Christus lossagen, das Ziel nicht erreichen werden, sondern aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Offenbarung 3, Vers 5. Dementsprechend bedeutet die Aufforderung des Petrus, dass jeder Gläubige durch ein Leben in der Heiligung, in der Treue und im beständigen Wachstum im Glauben seine Erwählung zu einer bleibenden und endgültigen Erwählung festmachen soll, sodass er nicht zu denen gehört, deren Erwählung keinen bleibenden Bestand hat, wie dies etwa bei den 5 törichten Jungfrauen der Fall ist. Die Verse 10 und 11 unseres Textabschnittes schließen mit der Verheißung, dass die Gläubigen, wenn sie entsprechend der gegebenen Mahnungen leben, niemals zu Fall kommen werden. Damit geht es nicht um einzelne Fehltritte durch Sünden, sondern um das Scheitern des gesamten Glaubenslebens und das Verfehlen des Zieles, was aufgrund von Ungehorsam, Lauheit und Trägheit oder durch Verführung, durch Irrlehre möglich ist, wie wir ja eben gehört haben. In der Bibel finden wir Warnungen und Verheißungen oftmals dicht nebeneinander, und Gott will, dass wir beide ernst nehmen. Wer treu bleibt, der wird das ewige Ziel gewiss erreichen. Paulus sagt von sich selbst am Ende seines Lebens im 2. Timotheusbrief in Kapitel 4, Verse 7 und 8: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Wir lesen dann noch eine Aussage, die uns vielleicht merkwürdig vorkommt, denn es heißt in Vers 11, dass den Treubleibenden der Eingang in das Reich Gottes reichlich gewährt wird. Wir denken dabei als erstes sicherlich, dass ein Mensch entweder in das Reich Gottes eingehen wird oder ausgeschlossen bleibt. Aber wir wissen, dass es im Himmel unterschiedlichen Lohn und Rangstufen geben wird. Man vergleiche etwa Matthäus 5, Vers 12, Lukas 19, Verse 17 bis 19. Und dass Gläubige, die zwar auf dem Fundament Jesus Christus gebaut haben, das aber mit schlechtem Material getan haben, überhaupt keinen Lohn erhalten werden. 1. Korinther 3, Verse 13 bis 15. Unter diesem Gesichtspunkt würde dies bedeuten, dass die Treuen und Gehorsamen, die in ihrem Glauben auf allen Gebieten beständig gewachsen sind, Lohn von Gott bekommen werden, während die, die es daran fehlen ließen, keinen Lohn erhalten werden. Ja, ich fasse das Gesagte noch einmal kurz zusammen. Wir haben festgestellt, dass der Textabschnitt, wie zahlreiche andere Aussagen der Bibel lehrt, dass das ewige Ziel mit der Bekehrung und Wiedergeburt eines Menschen noch nicht erreicht ist, sondern dass sich der Bekehrung ein Leben in Heiligung und Glaubensgehorsam anschließen muss. Und in unserem Textabschnitt wird vor allem die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Bereichen der Heiligung betont, die gleichsam gemeinsam miteinander wachsen müssen. Und ferner wird gesagt, dass ein Gläubiger, der diese Wahrheiten nicht erkennen oder ihnen nicht folgen will, geistlich blind ist und das ewige Leben nicht erreichen wird. Für uns ist es sicherlich am wichtigsten, dass wir uns immer wieder die 8 Bereiche der Heiligung vor Augen halten, die Petrus in unserem Text nennt, und dass wir beständig ernsthaft bestrebt sind, in ihnen zu wachsen. Das alles ist in der Zeit, in der wir jetzt leben und in der unser Glaube immer mehr auf die Probe gestellt wird, besonders wichtig. Aber wenn wir treu bleiben, dann tritt auch die Hauptverheißung, die in unserem Text genannt ist, in Kraft. Dann wird uns der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Und das ist es, worauf alles ankommt, denn das bedeutet, dass wir unser Erbe erlangen, von dem Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4 sagt, dass es unvergänglich ist, das heißt, dass es ewig ist, und außerdem unbefleckt, das heißt, ohne jeden Makel oder Fehler, und auch unverwelklich, das heißt, es wird in seiner Vollkommenheit und Schönheit in Ewigkeit nicht abnehmen. Gerade in der Zeit, in der wir heute stehen, müssen wir unbedingt aus dieser Perspektive heraus leben und handeln. Amen.
Amen.
Ich möchte noch mit uns beten und bitte alle, soweit möglich, dazu aufzustehen. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir für deine Gnade und dein Erbarmen danken, mit dem du uns erlöst hast aus der Macht der Sünde und des Todes, dass wir jetzt zu dir und zu deinem Reich gehören dürfen, aber du ermahnst uns auch, treu zu bleiben und nicht loszulassen, nicht wieder abzuirren in die eine oder andere Richtung, und dass diese Gefahr besteht, auch gerade jetzt in der Zeit, in der wir stehen, wo Verführung zur Irrlehre, Bedrängnis, Einschränkungen gegeben sind. Und du sprichst auch davon, von dieser Zeit der Endzeit. Aber du bist der Sieger. Der Geist, der in uns ist, ist stärker als der Geist, der in der Welt ist, sagt dein Wort. Daran wollen wir denken, daran wollen wir auch festhalten mit unserem Willen. Wir wollen uns von dir die nötige Kraft schenken lassen, wir wollen aber auch die Gemeinschaft halten und suchen, denn die ist auch sehr wichtig, der Zusammenhalt der Gläubigen. Ja, und so gib, dass wir das, was wir gehört haben, auch in unser Herz aufnehmen und nicht nur hier während dieser Tage in unserem Herzen behalten, sondern auch wenn wir nach Hause gehen, in unseren Alltag, in unseren Heimatort, wo wir auch vor die Belastungen des Alltags gestellt sind, dass wir daran denken, wo unser Ziel ist, worauf es ankommt, dass wir immer wieder umkehren, wenn wir merken, dass wir abgeirrt sind. Und so wollen wir dir noch einmal danken für deine große Gnade und Barmherzigkeit. Amen.